ihre Meinung zu sagen. Es sollte ja eine Richtlinie der EU-Kommission eingeführt werden, die praktisch die grenzenlose Patentierbarkeit von Software erlaubt. Das war letztes Jahr im Dezember und in diesem Jahr ist sehr viel geschehen. Die Essener Linux User Group kann heute leider nicht hier sein, dafür bin ich heute hier. Ich muss zugeben, es ist mein erstes Referat über Softwarepatente und ich war vom Mai bis einschließlich November überhaupt nicht im Internet. Hatte also viel nachzuholen. Wir beginnen einfach mal mit dem Softwarepatent an sich. Das Problem des Erfinders. Es ist so, der Erfinder, der muss sehr viel in seine Erfindung investieren, um diese nutzbar zu machen. Er muss endlos viel Geld reinstecken. Weniger innovative Zeitgenossen dagegen kopieren diese Software dann einfach. Sie schreiben das nach oder kopieren sie halt. Und der Erfinder wird alles tun, um die technischen Details seiner Erfindung geheim zu halten. Wie sieht's aus mit dem Urheberrecht? Das regelt das direkte Kopieren von Software 1:1, gilt bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Schreiben andere das Programm neu, sieht der Gesetzgeber das auch so. Und das Editieren und Verändern der Software ist verboten. Aus diesem Grunde wurde auch die GNU General Public License eingeführt. Nun, die Lösung für den Erfinder, der seine Erfindung unbedingt schützen möchte, ist der Patentschutz. Der Staat gewährt also ein zeitlich begrenztes Monopol auf diese Erfindung. Der Erfinder verpflichtet sich dazu, seine Erfindung offenzulegen, in einer Offenlegung. Für diese Offenlegung gewährt der Staat ihm das Ausschließlichkeitsrecht. Das beträgt zurzeit 20 Jahre. Nach Ablauf des Zeitraums kommt die Erfindung der Allgemeinheit zugute und jeder darf sich dran bedienen. Nur unser Problem heutzutage ist der Missbrauch des Patentwesens. EPU Artikel 52 aus dem großen Gesetzbuch, das Europäische Patentübereinkommen, verbietet ganz reine Softwarepatente, Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Über 30.000 Softwarepatente dieser Art wurden aber bereits angemeldet und seit 2002 wurden über 2.000 Anmeldungen auf computerimplementierte Erfindungen eingereicht und denen wurden auch natürlich stattgegeben. Ja, Patentämter sind demnach aus auf schnelle Anmeldung von Patenten, schnelle Umsetzung, vernachlässigen den Prüfstoff, die besitzen eine Bibliothek von 39 Millionen Dokumenten, vernachlässigen das also ganz stark. Ja. Auf dem Bildschirm noch ein paar Links zu Softwarepatenten, wo man sich weiter informieren kann. Die Kongressfolien, die gibt es auch online abrufbar. Man kann sich da wunderschön rausklicken. Ja, nun zum Rechtlichen der Softwarepatentierung. Der TRIPS-Vertrag von 1993, das ist ein Vertrag, der regelt also handelsbezogene Aspekte des Rechtes, damit sich die Schutzrechte also praktisch nicht in die Quere kommen, beziehungsweise das Schutzrecht dem Handel nicht in die Quere kommt. Entschuldigung. Ja, der Artikel 33 gewährt dem Erfinder ein 20-jähriges Monopol auf seine Erfindung. Artikel 10 schützt Computerprogramme nach der Berner Übereinkunft, wie Werke der Literatur. Und Artikel 27 wird oft dafür zitiert, dass Software grenzenlos patentierbar sein sollte, da Patent ja für alle Gebiete der Technik erhältlich sein sollten. Nun, das Gesetz, was das Ganze regelt, das Europäische Patentübereinkommen, ist von 1973, laut meinen Quellen am 7. Oktober 1977 erst veröffentlicht. Ich nehme den Auszug EPU Artikel 52, der zurzeit auch beim Europäischen Patentamt, beim Europäischen Parlament möglich zur Wiederverhandlung ansteht. Da dieser also im Laufe der Jahre immer wieder anders ausgelegt worden ist, als er eigentlich ist. Artikel 52 sagt, patentfähige Erfindungen werden auch, also europäische Patente werden auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Neuheit bedeutet also, dass das Ganze den Stand der Technik inkrementieren musste. Beziehungsweise muss, wird aber nicht so gemacht, auf einer erfinderischen Tätigkeit. Und es muss für den Durchschnittsfachmann nicht naheliegend sein und gewerblich anwendbar auf allen Gebieten inklusive der Landwirtschaft, außer therapeutische und chirurgische Verfahren. Ja, als Erfindung im Sinne des Absatz 1 werden aber nicht angesehen, Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfung, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder gesellschaftliche Tätigkeiten, Spiele oder gesellschaftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen. ganz speziell Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Und als viertes, nicht patentierbar ist die Wiedergabe von Informationen. Das Ganze gesetzliche ausführlich gibt es unter den Links, die dort auf dem Bildschirm zu lesen sind. Unten frage ich nochmal, ist das Urheberrecht zu schwach? Auf dem LFFWI gibt es eine super Dokumentation über das Urheberrecht. Dort wird § 69c nochmal analysiert und auch korrekt ausgelegt. Und laut dieses Dokumentes reicht das Urheberrecht auf jeden Fall völlig aus und wir brauchen keine Patente. Was sind das nochmal für Patente? Letztes Jahr haben schon viele gelernt. Die meisten haben es im Laufe des Jahres mitbekommen und andere beschäftigen sich schon Jahre damit. Gut, Paletten mit Reitern kennt mittlerweile jeder, seit Jahren bekannt, in jeder GOI-Bibliothek vorhanden. Und Adobe hat dieses Patent 95 in den USA erteilt gekriegt. Nach 5 bis 6 Jahren Verhandlung wurde es dann in Europa erteilt. Aber in den USA gab es einen Rechtsstreit zwischen Adobe und Macromedia und Macromedia wurde zu 2,8 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt, weil es diese Bedienelemente Paletten mit Reiter benutzt hatte. Interessant ist, dass es bislang noch keine Klage gegen The GIMP gab. Wahrscheinlich, weil Adobe kein Interesse an der schlechten Presse hat. Wenn GIMP fertig gemacht wird, wird Adobe fertig gemacht. Wer alles über Paletten mit Reitern erfahren will, kann es unter den drunter stehenden Links tun. Das nächste Patent, das EP 2875-78, das MP3 ist ein nicht triviales Patent, ein technisches Patent. Er forscht am Fraunhofer Institut, er rechnet nach gehörpsychologischen Erkenntnissen. Es wurden also die nicht hörbaren Frequenzbereiche weggelassen. Ist der de facto Standard für Musikkompression. Es gibt heutzutage dafür x-beliebig viele Player und so, kann man in jedem Laden kaufen. Das Lesen von MP3 ist noch gebührenfrei zurzeit, das Schreiben nicht. Man führt pauschal 1 Million ab oder 5 US-Dollar pro verkaufte Lizenz, also pro verkaufte Software. Ogvorbis ist ein ähnliches Format, es wurde darauf geachtet, MP3 nicht zu verletzen. Das steht aber noch aus, weil das Fraunhofer Institut sich also mittlerweile schon beklagt und glaubt, dass schon Patente betroffen waren. Ein hammerharter Fall aus diesem Jahr ist der Fall EOLAS. Microsoft wird auf 1,2 Milliarden US-Dollar verklagt aufgrund eines Softwarepatentes, welches die interaktive Ausführung von Code in HTML-Seiten umfasst. Das fand ich besonders hart, deswegen habe ich das mal mitgenommen im Laufe der Vorbereitung. Professor Michael Doyle hat also 1994 eine Ein-Mann-Firma praktisch gegründet und sich dieses System halt, sein US-Patent, ich habe es gar nicht durchgelesen, patentieren lassen. Ja, der Fall ist so hart, dass Tim Berners-Lee das Ganze für eine Bedrohung hält, schreibt in einem offenen Brief, in einem Prior-Art-Filling an James Rogan, den Chef des US-Patentamts. Ich wollte es nur mal kurz vorstellen, ich habe ihn nicht durch. Microsoft will den Internet Explorer jetzt im Zuge der Klage halt ändern. Die Webmaster sind ihm egal, ob die Sache inkompatibel wird oder nicht. Gut, naja, EOLAS besitzt übrigens unter anderem auch Nutzungsrechte des E als Klammeraffen und IBM hat das Zeichen für seine E-Series lizenzieren lassen. Weitere Beispiele, JPEG, MPEG, GIF, LZW, Kompression, RSA, EDA, ASF, Stack, PPP, kennt glaube ich jeder, darf man nicht ohne Lizenz des Patentinhabers benutzen. Darunter lesen wir die Siegerpatente des letzten Patentprogrammierverletzungswettbewerbs. Letztes Jahr schon eingereicht worden, sind unter der ELUX-Seite abrufbar. Sind interessante Patente gebrochen worden, Überwachung von Computern, Schwellwerte für Graustufenbildern, Erkennung definierter Elemente, Vermeidung doppelten Öffnung eines Programmfensters und berühmt geworden ist auf jeden Fall der Fortschrittsbalken. Weiterhin die Nutzung von Datumsangaben, der Huffman-Algorithmus und Finden von Dateien anhand deren Namen und des weiteren Kriteriums. Alles auf der ELUX-Seite ablesbar. Sollte man vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Okay, Softwarepatente und die Volkswirtschaft. 2001 wurde vom Fraunhofer-Institut und vom Max-Planck-Institut eine ökonomisch-rechtliche Studie über Softwarepatente rausgegeben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat die durchgeführt. Es besteht aus einem empirischen und juristischen Gutachten. Das, was auf dem Bildschirm vorliegt, bezieht sich rein auf das empirische Gutachten. Die Studie ist 313 Seiten lang, recht dick. Das juristische Gutachten nimmt den längsten Teil. Ich bin noch gar nicht durch. Untersuchungsmethode 1. Beim empirischen Gutachten, volkswirtschaftliche Modellrechnung. Es wird minimaler Investitionsanreiz durch Patentschutz gegeben. Es lohnt sich also wirklich nicht für ein lumpiges Patent so viel Geld zu investieren. Gut, monopolbedingter Schaden im Bereich der Software besonders stark ausgeprägt. Wer Microsoft kennt und welche Patente sie halten, wissen das. .NET zum Beispiel ist mir noch in Erinnerung geblieben. Es sind mehrere Patente darauf angemeldet worden. Es wird nie eine freie Implementation von .NET geben. Die Methode 2, Umfrage bei der Softwareindustrie. Die Einzelunternehmer gegen Softwarepatente, kleine und mittelständische gegen Softwarepatente, große Unternehmen neutral gegenüber Softwarepatenten. Freie Software hat dabei aber eine große Unternehmen für die große Bedeutung für die Unternehmung. Übrigens wird das in den nächsten Jahren noch zunehmen, da können wir sicher sein. Untersuchungsmethode 3, Fallbeispiele. In USA und Japan brachen die Ausgaben bei der Einführung der Softwarepatente ein. Wie hoch die sind, weiß ich nicht. Die Ausgaben für Patentanmeldungen, für Forschung und Entwicklung in der Softwareindustrie. Ach genau, wer Fragen stellen möchte, kann bitte reinfragen. Und einfach das Mikrofon nehmen. Untersuchungsmethode 3, also Fallbeispiele, USA und Japan. Während der Forschung und Entwicklung nach Einführung der Softwarepatente brachen die Kosten ein. In Europa blieben die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im gleichen Zeitraum konstant. Das Fazit der Studie war trotzdem dennoch, Softwarepatente müssen legalisiert werden und die kleinen und mittelgroßen Unternehmen müssen über die Vorzüge von SWPAT aufgeklärt werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie übrigens sagt, es möchte Trivialpatente vermeiden. Gut, Softwarepatente und die Volkswirtschaft, zweiter Teil. Zweite Studie, die geplante Einführung von Softwarepatenten und ihre Auswirkungen. Hans-Joachim Bader hat unter ProLinux einen schönen Artikel veröffentlicht. Ich wollte noch schön auswendig lernen, habe ich nicht mehr geschafft. 12 Kapitel, wurde am 26.06. veröffentlicht. Wie gesagt, ich habe erst seit November wieder einen Computer. Beschreibt Hintergründe, Begriffe und derzeitigen Stand. Internationale Vertragslage und etc. Habe ich gerade Mikrofon gehört? Okay. Ja, ich habe hier mal einfach was raus zitiert, zum Beispiel austriviale Patente, bezieht sich jetzt nicht auf die Volkswirtschaft. Die ursprüngliche Anforderung an Patente lautete, dass sie eine gewisse Erfindungshöhe aufweisen müssen. Das ist aber heute praktisch annulliert. Zitat aus dem Missbrauch des Patentwesens, schon die Drohung einer Klage könnte die Konkurrenz abhalten, aber selbst wenn der Beklagte vor Gericht siegreich sein sollte, kann der finanzielle Aufwand und Zeitverlust erheblich sein.
Entschuldigung, ja? Ich hätte mal eine Frage.
Ja, gerne.
Könnten Sie etwas langsamer sprechen, weil ich habe mal Schwierigkeiten zu folgen. Das geht alles ratz, ratz, ratz.
Okay. Ja, aus Missbrauch des Patentwesens also. Schon die Drohung einer Klage könnte die Konkurrenz abhalten. Es ist also ein massives Druckmittel. Selbst wenn der Beklagte vor Gericht siegreich sein sollte, kann der finanzielle Aufwand und Zeitverlust erheblich sein. Den kann man einfach so sacken lassen. Aus wem nutzen Softwarepatente? Ein Zitat. Softwarepatente nutzen offensichtlich den weltweit agierenden Konzernen und den Patentanwälten. In geringerem Maße können sie auch den Patentämtern und mit Paletten befassten Behörden nutzen, die damit ihren Einfluss ausdehnen können. KMUs dagegen nutzen sie nur in seltenen Ausnahmefällen. Und eine dieser Ausnahmen könnten im Steuerrecht liegen, wie oben beschrieben. Das wird also in HJB seinem Artikel weiter oben beschrieben, steuerliche Vorteile. Ist über den unten angegebenen Link abzurufen. Aus dem Anhang über Studien allgemein, als ich mir Gedanken gemacht hatte, welche Studien ich jetzt heute vortrage und diese noch alle zu lesen hatte, habe ich diesen Satz zitiert. Der Anhang fasst drei Studien zusammen, die sich in jüngster Zeit mit Fragen der Softwarepatentierbarkeit befasst haben. Die meisten weiteren Studien befassen sich mit Patenten allgemein. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie keine schlüssigen Argumente für Patente finden können. Das heißt nicht, dass sie sich definitiv gegen Patente aussprechen, aber zumindest stellen sie in Frage und befürworten keine Ausweitung des Patentsystems. Ja, gerne. Kann ich jetzt leider nicht wiedergeben. Die Frage war, welche steuerlichen Vorteile hat der Softwareentwickler jetzt durch die Patentierung? Kann ich noch nicht beantworten, habe ich nicht mehr auswendig lernen können. Tut mir leid. Wer profitiert von den Softwarepatenten? Die Patentanwälte. In den letzten 30 Jahren sind also über 30.000 Anmeldungen eingegangen. Das ist keine schlechte Auftragslage für Patentanwälte. So viele gibt es davon nicht. Die US-Großkonzerne profitieren. Sie haben die Möglichkeit, kleinere Firmen komplett aus dem Marktsegment auszuschließen. Sie haben die Möglichkeit, Patentnetze und Basispatente von anderen zu stricken. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Patentpools zu gründen. Das ist das Verschmelzen von Patentportfolios, also einer Sammlung von Patenten. Da lizenzieren sich also konkurrierende Unternehmen die Patente, um sich einen praktisch patentfreien Raum zu verschaffen. Wer profitiert noch? Patentgrabber. Das sind Firmen, die leben davon, Patente aufzukaufen und Lizenzen einzutreiben. Entweder verkaufen sie die Lizenzen neu oder suchen nach Verletzern. Wer verliert an der Sache? Die freie Software. Ein Softwarepatent bedeutet, dass der Programmierer seinen Source Code geheim hält. Das Programm wird in der Offenlegung offengelegt. Und das ist ausreichend für die Patentbehörde. Diese erteilt das Schutzrecht, der Source Code bleibt geheim. Es ist mit der freien Software nicht vereinbar. Wer verliert noch? Die kleineren und mittleren. Zum einen setzen sie massiv auf freie Software in der heutigen Zeit. Zum anderen sind sich Patentportfolios nicht leistbar. Sie können das Geld einfach nicht investieren. Freie Entwickler verlieren ganz. Die bleiben direkt zu Hause und schreiben gar keine Programme mehr. Und der Endverbraucher, der hat nur bestimmte große Anbieter auf dem Markt. Der kann sich nur von einigen Anbietern, man sieht es auf dem Handymarkt, zum Beispiel von einigen Marken eine Menge Handys aussuchen. Und ansonsten kommt nur Schrott bei rum. Gut, wer spielt eine Rolle bei den Verhandlungen? Die Organisationen um die Softwarepatente kann man unter dem dort angegebenen Link nachlesen. Es beginnt mit der WIPO und so weiter. Auswendig lernen finde ich schwierig. Personen und Softwarepatente, die Akteure, die in dieses Geschehen verwickelt sind. Wer verhandelt also für uns? Wer sorgt dafür, dass Patente eingeführt werden oder nicht eingeführt werden oder nur mit Beschränkungen eingeführt werden? Kann man alles hier nachlesen. Konsequenzen für große Unternehmen. Die Pflege von Patentpools ist notwendig. Es muss also mit der Konkurrenz zusammengearbeitet werden und es müssen Konkurrenzpatente aufgekauft werden, da die Konkurrenz also alles tun wird, um entsprechende Störanmeldungen einzureichen. Es ist dann also so, dass praktisch um die Patente der Konkurrenz andere gestrickt werden und die einen kommen ohne anderen nicht mehr aus. Gegenseitige Kreuzlizenzierung. Ja, die beiden großen Unternehmen reichen sich ihre Portfolien und beherrschen damit 90% eines Marktsegmentes. Auf den übrigen 10% ist nicht mehr viel zu erledigen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, Patente werden als Waffe gegen kleine und mittlere Konkurrenz angewandt. Das ist eine offensive Patentstrategie, die direkt als Druckmittel zu nehmen. Patent-Grabber-Firmen muss man natürlich in Kauf nehmen. Die großen Unternehmen können sich das aber leisten. Konsequenzen für die mittleren Unternehmen, das Urheberrecht, das verliert seine Schutzwirkung. Der Patentschutz hebelt das Urheberrecht vollständig aus. Ein Clean Room, also ein sauberer Raum, das heißt, nichts abgeschrieben zu haben, nirgendwo nachgeguckt zu haben, nützt überhaupt nichts. Das Patentrecht sieht das so vor. Eigene Patente schützen nicht gegen Großunternehmen, halt gegen die Portfolien, die verschmolzenen Pools. Und Großunternehmen und Patentgrabber stellen natürlich für diese Mittelständler eine Bedrohung dar. Konsequenzen für die freie Software. Einnahmen sind durch Patentlizenzen prinzipiell nicht möglich. Das müsste ich von jemand anders erklären lassen. Kompatible Patentlizenzen werden, wenn nur selten, dann unerschwinglich erteilt. Bei offenen Quelltexten sind... Bitte? Was heißt kompatibel? Mit der GPL verträglich. Sehr schwierig, das ist ein sehr schwieriger Satz, ganz ehrlich. Ja, bei offenen Quelltexten sind Patentverletzungen sehr leicht feststellbar. Die Entwickler arbeiten verteilt und die Patentrecherche wird verschwert. Microsoft setzt Patente aktiv und gezielt gegen Software ein, gegen freie Software, wird aber genauso regelmäßig verklagt. Praktisch jedes Softwarepatent, ja bitte? Beispiel .NET, das ist immer ein gern gezeichnetes Beispiel. Es wird. Achso, die Frage war ein Beispiel für Patente von Microsoft, ja, also die gegen Frage freie war, Software eingesetzt werden.
Genau, also welches freie Softwareprojekt von Microsoft also verklagt oder unter Druck gesetzt wurde wegen einer Patentverletzung?
Einen speziellen Angriff auf freie Software habe ich jetzt im Laufe der Vorbereitung nicht mehr feststellen können, aber ich nehme als Beispiel zum Beispiel .NET. Es wird keine freie Implementation geben und alles, was auf .NET aufbaut, wird es in der freien Software nicht geben.
Bitte? Hallo? Kurze Ergänzung zu den ersten beiden Punkten. Ich denke, damit ist einfach gemeint, dass eine freie Software dadurch, dass sie eben frei verteilt wird, pro Stück Patentlizenzen nicht bezahlen kann. Sprich, wenn ich 5 Euro pro Patent verlange oder pro Lizenz für ein Patent und dann eben mehrere Millionen und ich kontrolliere das nicht frei verteile, dann kann ich das nicht als Urheber dieser freien Software bezahlen. Ich denke, das ist damit gemeint.
Oh, danke schön. Super.
Vielleicht kann ich dazu was sagen. Also ein Projekt, was Probleme hatte mit Patentlizenzen, war das FreeType-Projekt, was TrueType-Fonts implementiert hat. Und da gibt es eine bestimmte Methode, mit denen man kleine Fonts darstellen kann. Und das ist von Apple patentiert. Und es ist so, wenn die Software heute downloadst, musst du halt, wenn du dieses Algorithmus verwenden willst, einen speziellen Flag in einem Header setzen, damit es übersetzt wird. Ansonsten wird es nicht übersetzt und dann sehen die TrueType-Fonts auch schlechter aus unter Linux oder anderen Open-Source-Projekten. Also FreeType ist also ein Projekt, was mit Patentlizenzen ein Problem hatte. Microsoft hält sich zurück, ist ganz klar, weil sie wollen keine schlechte Presse haben. Im .NET-Bereich ist es absolut unklar, das hängt wie ein Damoklesschwert über dem Mono-Projekt und keiner weiß genau, wie Microsoft sich verhalten wird, aber sie werden wahrscheinlich nichts tun, solange jetzt nicht wirklich wirtschaftliche Interessen von ihnen echt unter Gefahr geraten und momentan ist es noch nicht so weit. Aber es ist mittlerweile so, dass also Microsoft eigentlich früher gar nicht so viel patentiert hat. Mittlerweile wird fast alles patentiert, was dort gemacht wird. Also zum Beispiel die langen Dateinamen im FAT-File-System, die sind jetzt patentiert durch Microsoft und da gab es in den letzten Wochen Diskussion, ob jetzt, sage ich mal, jedes Projekt, was ein FAT-File-System, also das ist das File-System, was auf jeder normalen MS-DOS-Diskette drauf ist, ob es da nicht bald Probleme geben könnte. FAT-File-System wird heute zum Beispiel in den USB-Sticks verwendet oder in den Karten, die in Fotokameras drinne hängen. Also es ist schon immer eine Frage, wie das läuft. Also ja, gut, das zur Information.
Dankeschön. Ja, weitere Konsequenzen. Praktisch jedes Softwarepatent ist geeignet, um die Software aus dem entsprechenden Marktsegment komplett auszuschließen. Wir arbeiten weiter unter dem Stand der Technik. Kleine und mittlere werden abwertend betrachtet. Ich lasse es mal so stehen. Und etwas anderes herzustellen ist leider nicht möglich, außer man bezahlt die unerschwinglichen Lizenzen. Das Beispiel FreeType fand ich übrigens gerade sehr gut. Ich hatte es schon mal vor einem Jahr ungefähr gehört, aber schon wieder vergessen. Dankeschön. Ja, Lösungsvorschläge im Falle der Softwarepatentierung, falls Softwarepatente über die EU eingeführt werden. Ausnahmeregelung für freie Software. Die setzt den Patentschutz normalerweise de facto außer Kraft, würde es eine Ausnahmeregelung für freie Software geben. Es ist aber so, dass dann alle freie Software schreiben würden. Und da die Patentbefürworter dies natürlich auch genau wissen, das kann man an einem Finger abzählen, wird es das in dem Fall auch nicht geben. Eine andere Möglichkeit im Falle der Einführung von Softwarepatenten, der Open Source Software e.V., das ist eine Schutzgemeinschaft, die hat ja Dr. Spring-Gorum entwickelt, ein berühmter, bekannter Patentanwalt, sehr gut, aber leider Patentbefürworter, wie es sich. Gut, der Dr. Spring-Gorum empfiehlt Überwachung von Patentanmeldungen und Erteilung, die Dokumentation des Standes der Technik, Patentwarnservice für Programmierer, Einsprüche gegen unberechtigte Patente, Aufklärung und Beratung der Mitglieder, finanzielle und rechtliche Hilfe für Mitglieder. Eine schön ordentlich arrangierte Schutzgemeinschaft, wie ich meine. Vorausgesetzt wäre aber eine Anpassung der GNU General Public License und so wie ich das gehört habe, ist das nicht möglich. Es wird kompilierte Binaries in freier Software voraussetzen und das ist ja prinzipiell nicht möglich. Jean-Paul Smets, ein berühmter Mann aus Frankreich, schlägt was Leichteres vor, den Stand der Technik dokumentieren und Anmeldung damit widersprechen. Das schlägt der Herr Springer-Rum aber auch bei Dokumentation des Standes der Technik vor. Der Selbstschutz des Autors. Die Verantwortung auf den Benutzer verlagern ist ein weiterer Punkt, den der Herr Smets vorschlägt. Das Urheberrecht als Schutzschild zu verwenden. dass man die Software nur verwendet, wenn der Patentinhaber den Benutzer, wenn der Patentinhaber den Benutzer verklagt und nicht den Autor. Teilweise kapitulieren, nicht freie Plugins in freie Software integrieren. Das setzt immer noch die Anpassung der GNU-GPL voraus. Ja, frech sein könnte man die Geschäftsmethoden der Patentanwälte patentieren und sie damit in ihrer Arbeit hindern. Sie die 35-Stunden-Woche, die sich Awful patentieren ließ. Teilnahme an der Kreuzlizenzierung mit dezentralen Patentpools wird vorgeschlagen. Zusätzlich eine GPPL, eine General Patent Public License, gut. Das sind alles nur Notlösungen, die über das wahre Ausmaß des Schadens hinwegtäuschen. Ja, das ist gerade auch schon mal passiert. F19, ah, das ist wieder. Man muss nur den Finger wieder wegnehmen. Ja, was kosten Patentverletzungen heute so allgemein? Adobe zum Beispiel bekommt 2,8 Millionen von Macromedia für die Paletten mit Reiter. Eolas 512 Millionen US-Dollar, das finde ich sehr happig von Microsoft. SPX 62,5 Millionen US-Dollar von Microsoft. Merck Exchange bekommt 35 Millionen von eBay. Kann man sich ja schon ausrechnen, dass ein kleines bzw. mittleres Unternehmen absolut gar keine Chance gegen solche Klagen hat. Ja, News in dieser Art gibt es sehr viele. Ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen. Kann man auch noch mal im Internet nachlesen. Was man heute für Patentlizenzen abführen muss, mache ich mal am Beispiel des MP3 fest. 5 US-Dollar für jedes verkaufte Stück Software. Oder halt 1 Million US-Dollar pauschal für dieses ganze Patentportfolio. Ja, was bleibt uns dann noch übrig? Sich die Patente unter dem ffi.org durchlesen und an dem Patentverletzungsprogrammierwettbewerb der Essener Linux User Group teilnehmen. An diesem Wettbewerb nimmt übrigens jeder Programmierer unfreiwillig und automatisch teil, sollten Softwarepatente nach Richtlinienentwurf der EU-Kommission eingeführt werden. Die Richtlinie kommt 2002/92 der EU-Kommission. Das Ding, worum es sich die letzten 1¾ Jahre handelt. Am 20. Februar 2002 dem Europäischen Parlament vorgelegt worden, hat eine Vorgeschichte, eine Sondierung der EU-Kommission, besteht aus 10 Seiten Text und 5 Seiten Kommentaren plus 11 Artikeln mit 19 Begründungen. Ja, der Artikel 2 zum Beispiel, Begriffsbestimmung für die Zwecke der Richtlinie. A, computerimplementierte Erfindung. Das Unwort des Jahres 2002 hat ja jeder gehört. Wird in der neuen Richtlinie neu definiert. Gut. Technischer Beitrag, ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht naheliegend ist. Kennen wir ja aus Artikel 52 EPÜ. Die Richtlinie, das, den Originaltext, den kann man sich unter dem Link hier drunter downloaden. Ich hätte liebend gern auch auswendig gelernt, aber das habe ich nicht mehr geschafft. Ja, die Rolle der BSA, die Schreiber der Richtlinie. Das ist ein Zusammenschluss amerikanischer Großkonzerne, setzt sich aktiv gegen Raubkopierer ein, indem sie also praktisch jeden potenziell verdächtigen Raubkopierer zu sein, ist dominiert von IBM und Microsoft und möchte Softwarepatente in Europa durchsetzen. Nun stammt der Richtlinienentwurf der EU-Kommission aus den Federn von einem BSA-Mann, der nennt sich Francesco Mignorons. Und das Word-Dokument, was man bei ihm gefunden hatte, das stimmt also fast haargenau überein mit der Richtlinie der EU-Kommission. Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, am 8. November 2002 vor der Patentparty gab es schon wieder eine Version von einem neuen Richtlinienentwurf. Insgesamt sind in diesem ganzen Jahr aber mehrere Richtlinienentwürfe, glaube ich, rumgeschoben worden. Es gibt auch inoffizielle davon natürlich. Ja, 2003 sollte entschieden werden. Ich war in dieser Zeit schon weg. Ich bin nach Berlin gezogen, bin von Essen nach Berlin rum, im Mai bereits und habe nichts mehr mitgekriegt. Im Juni sollte das Europaparlament bereits darüber entscheiden, die Richtlinie der EU-Kommission zu ändern. Die Abstimmung wurde aber verschoben vor dem Ausschuss für Recht und Binnenmarkt. Die Berichterstatterin McCarthy hatte das also wirklich geschafft, um die Abstimmung zu verschieben und damit keinerlei Änderung zu dulden. Oder auch umgekehrt, sie duldete keine Änderung, verschob dadurch die Änderung. Gut. Ja, das Gleiche übrigens. Moment, ich zitiere nochmal. Zugleich behaupten sowohl McAfee als auch Dr. Joachim Würmeling, den ich auch nicht kenne, sie wollen keine Patente auf Algorithmen und Geschäftsmethoden, verweigern aber beharrlich jede Antwort auf die Frage, welche der zahlreichen bestehenden EPA-Patente auf Algorithmen und Geschäftsmethoden denn nun von ihrem Richtlinienvorschlag ausgeschlossen werden. Ja, der Richtlinienentwurf, der sollte eigentlich das Thema für die ganze Patentstunde sein. Man müsste die Richtlinien nochmal komplett lesen und die neue auch. Das wäre aber in diesem Rahmen jetzt nicht mehr machbar gewesen, beziehungsweise nicht von mir. Ja. Nun wird der Richtlinienentwurf der EU-Kommission aber revidiert. Das Europäische Parlament hat am 24. September nach weiterer Verschiebung der Abstimmung vom 1. September auf den 24. abgestimmt. Die Richtlinie kommt nur mit Änderung durch. Softwarepatente werden in Europa eingeführt, aber nur begrenzt. Faktum ist aber, dass der EU-Ministerrat über diese abgeänderte Richtlinie noch entscheiden muss. Das wird er dieses Jahr nicht mehr tun. Die Abstimmung war für November 2003 geplant und ist nun auf das nächste Präsidialamt nach Juni 2004 verschoben worden. In der Zwischenzeit ist es so, dass die Patentbefürworter also wieder mit den Räten sprechen werden und mit den anderen Leuten versuchen werden, das Rad wieder umzudrehen. Inzwischen wird auch weiter fleißig angemeldet. Microsoft meldet Patente auf Satz XML-Definition an, ein Satz DTDs für ein Office-Paket, finde ich ein bisschen trivial. Microsoft erhält Patent auf HTML-basierte Anmeldungen in den USA. Da frage ich mich, wie kann man HTML mitpatentieren und wieso ist eine HTML-basierte Anwendung eine technische Neuheit? Ja, eine lange Liste von Warnungen vor Softwarepatenten sind in diesem Jahr veröffentlicht worden. Man kann im Internet sehr viel drüber lesen. Das habe ich gar nicht alles durchgekriegt in diesem Monat. Ich bin also in einer Flut von Informationen aus dem Jahr 2003 erschlagen worden, nur weil ich 7 Monate keinen Computer in der Hand hatte. Ja, es wird munter weiter patentiert. USA und Japan sind nicht von der Abstimmung betroffen. Andererseits fühlt sich hier in Europa auch kaum jemand angesprochen, außer uns. Ja, was ist geschehen? Nachrichten und Stellungnahmen. In Brüssel 2003 war am 7. und 8. Mai eine Konferenz. Das habe ich gerade vergessen, zur Änderung der Richtlinie. Die sind im Internet über diese Folien nachzulesen. Ist leichter, als wenn ich rede. Die geänderten Artikel sind vollständig auf. Gut, am 7. und 8. Mai fand in Brüssel eine Konferenz zum Thema Softwarepatentierung statt. Dort wurde mit der EU-Kommission gesprochen, es konnte mit dem Europaparlament gesprochen werden. Es haben 10 Leute vor dem EU-Parlament Reden gehalten. Und im Zuge dessen wurde also, soweit ich das jetzt richtig verstanden hatte in der Nacharbeit, entschlossen, im Juni abzustimmen. Das ist ja dann nicht geschehen und verschoben worden. Ja, inzwischen kamen andere Meldungen raus. Der Live-Verband hat sich kurz vor dem 30. April geäußert zu Logikpatenten. Ja, diesen massiven Beeinträchtigung von KMUs und freie Software steht kein zu erwartender volkswirtschaftlicher Nutzen einer Ausweitung des Patentsystems auf Logikkonstrukte gegenüber und so weiter und so fort. Sollte man sich ganz durchlesen. Der Linux-Verband, der beschäftigt sich also mehrere Jahre schon mit Softwarepatentierung und hat mehrere Publikationen draußen, mehrere Briefe. Und das Studium lohnt sich auf jeden Fall. EdTech zum Beispiel, das Netzwerk, was ich jetzt übers Internet rausgefunden habe, Globalisierungsgegner, schreibt einen Brief ans Parlament, hätte ich jetzt vielleicht nicht nennen sollen. Ja, Patente wirken innovationshemmend, weil sie den Wettbewerb behindern und im Bereich der Individualsoftware ganze Märkte blockieren. Zahlreiche Beispiele gibt es hierzu unter svpatfi.org, Patente-Muster. Und auch das Studium dieses Briefes lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Wolfgang Tauchert dagegen vom DPMA braucht das Geld. Softwarepatente tragen das DPMA. Über 1000 Firmen aller Art beantragen jedes Jahr Softwarepatente. Für ihn ist es also, bedürfen die Softwarepatente keine weiteren Begründung. Er sagt übrigens unter anderem auch gerade Startups brauchen den Schutz von Patenten. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Nachlesen kann man alles über Tauchert beim FFEI. Herr Bolkenstein, wie er Beiträge vom Parlament nicht braucht, wer das mitgekriegt hat? Ich zum Beispiel nicht. Ich habe mir einfach mal einen Satz rausgesucht. Falls wir versagen in unseren Anstrengungen, eine Harmonisation des Patentgesetzes in Bezug auf computerbezogene Implementation, computerimplementierte Erfindung, halt zu erreichen, ich glaube, da habe ich mich vertippt, werden wir wohl damit konfrontiert sein, wieder das europäische Patent Übereinkommen wieder zu verhandeln. Ja, und falls ich übersetze es mal, falls ich bekifft bin, mit einem Zwinkern, wird der Prozess der Wiederverhandlung des europäischen Patentübereinkommens keine Beiträge vom Parlament brauchen. Herr Bolkestein, so als EU-Kommissar, kann sagen, was er möchte. Eins und eins schreibt einen Brief ans Parlament. Der Internetbetreiber, eins und eins, schreibt einen sehr langen Brief ans Parlament, ein sehr schöner Brief. Ich habe einfach mal einen Satz rausgenommen. Werden statt dem greifbaren Produkt seit Jahren verbreitete Grundideen der IT geschützt, so blockiert dies die Entwicklung neuer Software auf Jahrzehnte. Hinzu kommt, dass eine übliche Patentlaufzeit von 20 Jahren in einer so schnelllebigen Branche wie der Computer- und Softwareindustrie wenig realitätsbezogen erscheint. Torvalds und Cox haben sich auch gegen Softwarepatente ausgesprochen. Sie wollen ja höchste Qualität leisten und kriegen es jeden Tag in der Linux-Entwicklung mit, dass Softwarepatente eine Bedrohung darstellen. Mein Lösungsvorschlag nun für das, was geschehen ist, jetzt habe ich es gar nicht so verdeutlicht in der Stunde, weil ich so schlecht eingestiegen bin und auch schon 10 Minuten verspätet angefangen hatte. Der EU-Ministerrat, darum geht es jetzt als nächstes, das ist eigentlich die Botschaft dieses ganzen Tages. Der EU-Ministerrat soll die geänderte Richtlinie des Europaparlaments annehmen. Das müsst ihr euch alle merken, der EU-Ministerrat soll die geänderte Richtlinie des Europaparlaments auf jeden Fall annehmen. Unabhängig von meinem Wissensstand oder dem Wissensstand von anderen Leuten ist das die wichtigste Entscheidung, die es zurzeit gibt. Ja, was kann man tun? Das Problem ignorieren. Der Ministerrat soll sich allein mit der Sache beschäftigen. Softwarepatente und die Behinderung des Fortschritts sind mir doch egal. Was kann man dann tun? Aufgeben, die Lizenzbedingungen akzeptieren, freie Software nicht frei umwandeln. Ja, zum US-amerikanischen Großkonzern wechseln, für die BSA arbeiten oder die Branche wechseln, als Telefonberater jobben, so wie ich das jetzt die letzten 7 Monate gemacht habe, oder einfach auswandern. Na, aufgegeben habe ich nicht, man sollte kämpfen und sich wehren. Bis der EU-Ministerrat entscheidet, ist es jedenfalls Zeit, weitere Denkmale zu setzen und in Revision, also in Änderung der Richtlinie, muss auf jeden Fall zugestimmt werden. Es wird auf jeden Fall versucht werden, die Entscheidung des Europaparlaments zu umgehen und dem Ministerrat umzustimmen. Und das ist eigentlich eure Aufgabe, genauso wie meine, dagegenhalten. Die geänderte Richtlinie des Europaparlaments muss verabschiedet werden. Ja, interessante Nachrichten. Dieses Jahr wurde sich hart gewehrt, es wurde gekämpft. Auf dem Bildschirm Haufen links, was so passiert ist in diesem Jahr. Die Konferenz in Brüssel war einer der wichtigen Punkte. Es gab eine Demonstration in Brüssel vorher. Nach der Verschiebung der Abstimmung gab es einiges in der Presse, ich konnte es nicht auswendig lernen. Dann im August vor der eigentlichen Abstimmung zum 1. September gab es eine Demonstration wieder in Brüssel. Daraufhin wurde die Abstimmung zum 24. September verschoben. Und darauf hat der FFWI eine komplette Aktionswoche ausgerufen. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben Webseiten gesperrt, Briefe wurden geschrieben und so weiter und so fort. Wer es mitbekommen hat, weiß genau, woran er ist. Wäre schön, wenn ihr da mitmachen würdet. Und vielleicht eigene Projekte gründen würdet, euch ein bisschen über die Softwarepatentierung informieren. Ist vielleicht nicht so krüppelig bringen wie ich heute. Das ist der 20. Chaos-Kongress. Und nicht mein Wohnzimmer. Ja, man kann es auf dem Bildschirm lesen, wer sich alles beteiligt hat. Andere beschäftigen sich seit Jahren damit. Es ist eine sehr wichtige Sache. Der Europarat muss für die geänderte Richtlinie des Europaparlaments stimmen. Darum, der FFI schreibt es nochmal nieder, was uns Sorge bereitet. Das Europäische Patentamt hat im Widerspruch zu Buchstaben und Geist Jahrzehntausende Patente, Softwarepatente erteilt. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Patente als rechtmäßig anzuerkennen. Fachleute wurden dabei missachtet. Ja, prominente Befürworter, die Akteure, die man beim Vieh nachlesen kann, haben versucht, das Europäische Parlament zu täuschen. Da kommen wir zum Amazon One-Click-Shopping-System, diesmal auch nicht behandelt, und einzuschüchtern. Der Herr Bolkestein, der keine Beiträge vom Parlament braucht. Und haben damit gedroht, ja, das Europäische Parlament und seine Chance zur Mitwirkung, dass das Europäische Parlament seine Chance zur Mitwirkung verspielen würde, wenn es für eine echte Begrenzung der Patentierbarkeit stimmen sollte. Hat es aber trotzdem getan. Und da das Parlament sich nicht täuschen oder einschüchtern ließ, versucht man heute halt den Ministerrat zu benutzen, um an dem Denken der Parlamentarier, also an der parlamentarischen Demokratie in der Europäischen Union vorbeizukommen. Aus den Gründen empfiehlt der FFI, erstens das Patentamt und nationale Patentämter dazu aufzurufen, sofort die Erteilung von Geschäfts- und Datenverarbeitungsmethoden in jedwede sprachliche Einkleidung einzustellen und Artikel 52 des EPÜ halt korrekt oder gemäß den üblichen Methoden der Gesetzgebung anzuwenden. Und die Minister des EU-Rats werden aufgerufen, von jeglichem Gegenvorschlag zur Version des Europäischen Parlaments Abstand zu nehmen. Wie ich gerade sagte, es ist das Wichtigste, dass die abgeänderte Richtlinie des Europaparlaments umgesetzt wird. Das ist die einzige Botschaft, die ich euch wirklich heute mitgeben möchte und muss. Ja, wir rufen die Abgeordneten der nationalen Parlamente auf, ihre nationalen Interessen hinsichtlich der Grenzen der Patentierbarkeit klar zu formulieren und dafür zu sorgen, dass die Ministerialbeamten ihrer Regierung diese nationalen Interessen im Europäischen Rat loyal vertreten. Außerdem wird gefordert, dass alle Gesetzesvorschläge anhand einer Testsuit überprüft werden. Moment, alle Gesetzesvorschläge einschließlich derjenigen des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten anhand einer Testreihe von Beispielpatenten eingehend geprüft werden, um zu sehen, dass sie zweifelsfrei zu den gewünschten Resultaten führen und keinen Raum für weitere Fehlauslegungen lassen. Das ist mir im Zuge der Vorbereitung, so in dem Monat ist mir das passiert, von dem Monat hört man jetzt eigentlich gar nichts. Mir sind da mehrere Auslegungen also in den Sinn gekommen. Naja, der Aufruf zum Handeln, des Weiteren bei der Sache bleiben, der Vortrag ist jetzt praktisch vorbei. Die Petition für ein softwarepatentfreies Europa unterzeichnen, einen Aufruf zum Handeln unterzeichnen, verweist von eurer Webseite auf das No-E-Patents-Logo, geht beim FFWI schauen, gründet FI-Projekte, übersetzt ein paar Webseiten für den FFWI und dringend sorgt dafür, dass die geänderte Richtlinie durchkommt. Dieses Jahr wird in Berlin wieder ein parlamentarischer Abend stattfinden, der hat auch als Auftakt der Aktionswoche stattgefunden. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder, ich werde mich bis dahin informiert haben. Am 3.10. ist der nächste, dann wird der FFI noch in Brüssel und in Genf Konferenzen veranstalten. Ich hoffe, jemand fährt da hin. Wir sehen uns 2004 auf jeden Fall wieder, der Ministerrat entscheidet im November. Gut, das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Ich wünsche mir, dass ihr dem Europaparlament zustimmt. Tut mir leid, dass ich so viel stocken musste, so viel stottern. Ich hatte den Vortrag ganz anders einprobiert und jetzt ein bisschen überzogen und eigentlich mehr abgelesen. Aber ich bedanke mich bei euch, bedanke mich für die Fragen, bedanke mich für die klugen Antworten und möchte dann hier schließen.